Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe durch das erste Buch Mose am Leben von Abraham mit Abraham Glauben lernen. Das ist so die Überschrift über diese Predigtreihe. Wir begleiten also Abraham auf seiner Reise des Glaubens. Beim letzten Mal, und ich gebe zu, das ist schon ein paar Monate her, da haben wir uns in 1. Mose Kapitel 18 angesehen, die Freundschaft zwischen Gott und Abraham, wie Gott Abraham besucht, Gemeinschaft mit ihm hat und sogar seine Pläne mitteilt, was er so vorhat. Aber nicht mit Abraham, sondern was er mit Sodom und Gomorra vorhat, da wo sein Neffe Lot ist. Und die Predigt geht heute weiter, nämlich 1. Mose Kapitel 19. Und wir lesen das ganze Kapitel. Also die Predigt ist heute Gottes Wort aus 1. Mose Kapitel 19 und wir hören jetzt auf Gottes lebendiges Wort aus 1. Mose Kapitel 19 und wir lesen das ganze Kapitel. Und die zwei Engel, das sind die Engel, die Gott losgeschickt hat nach Sodom und Gomorra, die kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt, und sprach: Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen: Nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter dem Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen: Mach, dass du fortkommst. Und sie sagten: Der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen? Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Und die Männer sprachen zu Lot: Hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter, wer in der Stadt zu dir gehört? Denn führe hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die Söhne, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach: Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen: Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie hinausgeführt hatten, da sprach einer: Rette deine Seele und schaue nicht zurück. Steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen: Ach nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden. Und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nah, dass ich dahin fliehen könnte. Und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen. Ist sie nicht klein? Nur, dass meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm: Siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird die Stadt Zoar genannt. Die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra. Vom Herrn, vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Abraham aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham. Und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Und Lot ging von Zoar hinauf und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland, denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben, und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Da sprach die Ältere zu der Jüngeren: Unser Vater ist alt, und es ist kein Mann mehr auf der Erde, der zu uns kommen könnte nach der Weise aller Welt. So komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. Und so gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die Ältere ging hin und legte sich zu ihrem Vater. Und er erkannte es nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. Und es geschah am Morgen, da sprach die Ältere zu der Jüngeren: Siehe, ich bin gestern bei meinem Vater gelegen, wir wollen ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hingehst und dich zu ihm legst, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater auch in jener Nacht Wein zu trinken, und die Jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm, und er merkte es nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand, und so wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, der wurde der Vater der heutigen Moabiter, und die Jüngere gebar auch einen Sohn. Den nannte sie Ben-Ami, der wurde der Vater der heutigen Ammoniter. Katastrophenfilme. Katastrophenfilme erfreuen sich ja heute immer noch oder immer wieder auch großer Beliebtheit. Oft werden dann historische Ereignisse genommen, zum Beispiel der Tsunami aus dem Jahr 2004 oder zum Beispiel der Ausbruch des Vulkans Vesuv im Jahr 79 nach Christus. Und die werden dann filmisch verarbeitet. Und was alle diese Filme gemeinsam haben, eigentlich weißt du schon, bevor du ins Kino gehst, du weißt eigentlich schon, wie der Film ausgeht, oder? Riesenkatastrophe und es gibt nur ein paar wenige Überlebende. Sodom und Gomorra könnte auch so ein Katastrophenfilm sein. Ähnlich wie bei einem Katastrophenfilm, bei dem wir ins Kino gehen würden vielleicht, wissen wir im Voraus auch schon als Bibelleser, dass über Sodom und Gomorra eine Katastrophe kommen wird. Nämlich in 1. Mose Kapitel 13, Vers 10, in einem kleinen Nebensatz steht etwas über das Land Sodom und Gomorra, nämlich bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Das heißt, wir wissen also schon, Sodom und Gomorra werden zerstört werden. Aber jetzt kommen wir zu Kapitel 19 und man kann sagen, das ist so die Stelle, die Situation, ne, wo jetzt wie im Film so die Monsterwelle jetzt so an das Ufer schwappt oder der Vulkan ausbricht. Das ist jetzt Kapitel 19, wo Schwefel und Feuer vom Himmel regnet. Und es gibt Ausleger, die versuchen, dieses Ereignis auf ganz natürliche Weise zu erklären. Die sagen, ja, da gab es in der Gegend mehrere Erdbeben und die haben dann so Dämpfe von Schwefel ausgelöst und so die ganzen Ölvorkommen da in der Gegend, die da so unter der Erde waren, die wurden in Brand gesetzt. Und so lässt sich erklären, dass wir Feuer und Schwefel hatten. So. Das sah dann so aus, als würde das dann vom Himmel regnen. Und manche lokalisieren dann Sodom und Gomorra tatsächlich in die Gegend des heutigen Toten Meeres. Also wer schon mal im Toten Meer gebadet hat, hat gewissermaßen vielleicht noch in den Folgen von der Katastrophe von Sodom und Gomorra gebadet und quasi ja, von diesem Gericht profitiert. Ne? Quasi in den Folgen der Katastrophe dann gebadet, kann man sagen. Aber selbst wenn wir irgendwie versuchen, diese Katastrophe auf ganz natürliche Weise zu erklären, was die Bibel unmissverständlich klar macht, dass Gott, der Herr, Schwefel und Feuer vom Himmel herabregnen ließ. In Vers 24, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra. Vom Herrn vom Himmel herab. Gott zerstörte diese Städte. Also man kann sagen, gewissermaßen ist Gott für diese Katastrophe verantwortlich. Vielleicht anders als in manchen Katastrophenfilmen, wo einfach das Universum zurückschlägt. Ja, hier ist es Gott, der dieses Gericht ausübt. Und was uns vielleicht interessieren würde, wenn wir in einen Katastrophenfilm ins Kino gehen würden, dann würden wir vielleicht fragen, wie sehen so die ganzen Effekte aus, wenn da so Feuer und Schwefel vom Himmel herabregnet? Ja, das machen ja Katastrophenfilme aus, diese ganzen Effekte. Aber diese Katastrophe in Sodom und Gomorra ist nicht ein Unterhaltungsfilm. Er ist eigentlich ein Lehrfilm, ein Lehrmaterial für uns. Wie komme ich da drauf? Ich denke, wenn wir aus der Predigt heute rausgehen würden und sagen würden, boah, schon spannend, wie das so gewesen sein müsste, so mit Feuer und Schwefel und so, dann haben wir etwas verpasst. Da waren wir vielleicht tatsächlich im falschen Film. Weil dieses Kapitel hier, dieser Abschnitt, will uns nicht unterhalten, sondern will uns tatsächlich belehren. Wir sind ja in einer Predigtreihe über das Leben von Abraham. Wir wollen mit Abraham den Glauben untersuchen und mit Abraham Glauben lernen. Und ich muss zugeben, dass ich in der Vorbereitung eigentlich geplant hatte, Kapitel 19 auszulassen. Warum? Weil ich dachte, es geht nicht um Abraham. Ich dachte, wir reden über Abraham, also kommt Kapitel 18 und dann springen wir nach Kapitel 18 zu Kapitel 20, weil da geht es wieder um Abraham. Das ist ja ein Kapitel über Lot. Und ich wollte es eigentlich weglassen. Aber dann ist mir bei der Vorbereitung von Kapitel 18 aufgefallen, dass Kapitel 19 zu Kapitel 18 gehört und dass dieses Ereignis von Sodom und Gomorra eine Geschichte von oder an Abraham ist. Gott und Abraham sind gemeinsam unterwegs in Kapitel 18 und dann sagt Gott in Kapitel 18 in Versen 17 bis 19 zu sich selbst zunächst, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen Volk werden, zu einem starken Volk. Und alle Völker sollen ihm gesegnet werden. Also Gott sagt sich, ich möchte Abraham einweihen in meine Pläne, weil ihn habe ich doch ausersehen. Und dann steht da weiter, dass er nämlich seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebietet, den Wege des Herrn zu bewahren, Gerechtigkeit zu üben. Das heißt, was Gott vorhatte mit dieser Geschichte in Kapitel 19 ist, dass Abraham tatsächlich etwas lernt über Gott. Diese Katastrophe, die zwar andere trifft, nicht Abraham, aber sollte Anschauungsmaterial für Abraham sein. Und die Lektion ist eigentlich, Gott zu erkennen. Wie handelt Gott? Ist das, was Gott tut, gerecht? Und davon ableitend dann, dass Abraham ein gerechtes Leben führt, nämlich Gerechtigkeit und Recht übt. Und als Kinder Abrahams, als geistliche Kinder Abrahams, ist das auch eine Lektion für uns. Wir schauen also auf dieses Kapitel 19, nicht um unterhalten zu werden, sondern um Gott kennenzulernen. Gottes Wesen, Gottes Art in dieser Welt zu handeln. Naja, und jetzt muss ich zugeben, Kapitel 19 ist nicht die angenehme Seite Gottes für viele Menschen, oder? Wir würden sagen, dieses Kapitel, wo Gott Gericht übt, wo er Feuer und Schwefel vom Himmel regnen lässt, das sind ja Charaktereigenschaften, mit denen wir ja Mühe haben, oder? Und wenn wir die verteidigen müssten heute, dass Gott gerecht ist oder dass Gott Gericht übt, damit haben wir eher Schwierigkeiten, oder? Und so habe ich die Überschrift über die heutige Predigt so genannt. Warum wir uns mit dem Gericht Gottes so schwer tun. Weil ich meine, das ist es genau das darum geht. Nämlich, wir tun uns schwer, wenn Gott Gericht übt. Und dieses Kapitel sagt eindeutig, Gott ist es, der diese Katastrophe herbeiführt. Und drei Punkte habe ich uns mitgebracht. Uns fällt es so schwer oder wir tun uns so schwer mit dem Gericht Gottes. Erstens, weil wir die menschliche Verderbtheit verdrängen. Zweitens, weil wir die eigene Kompromissbereitschaft übersehen. Wir nehmen sie gar nicht wahr. Und drittens, weil wir die göttliche Führung oder weil wir der göttlichen Führung misstrauen. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Warum fällt es uns so schwer, wenn Gott Gericht übt? Und der erste Punkt, weil wir die menschliche Verderbtheit verdrängen. Ja, auch wenn gewissermaßen Gott der Verantwortliche ist für dieses Gericht, es angeordnet hat, gibt es einen weiteren Grund. Schauen wir uns an, wie die Menschen dieser Stadt hier beschrieben werden von Sodom und Gomorra. Und eines wird schnell klar. Anders als in Katastrophenfilmen häufig der Fall ist, die Einwohner hier von Sodom und Gomorra, die erleben keine unverschuldete Katastrophe, die über sie hineinbricht. Es ist tatsächlich ein Ereignis, das plötzlich und wie ein Dieb in der Nacht über sie kommt, aber nicht ohne Vorankündigung und nicht unverschuldet. Es ist also nicht die spontane und unkontrollierte Emotion eines Despoten. Ganz und gar nicht. Gott hatte zwei seiner Engel nach Sodom geschickt, um herauszufinden, ob das, was er gehört hat über Sodom, was da so abgeht, stimmt das tatsächlich? Und so schickt er diese zwei Engel. Und als diese Engel in Sodom ankommen, was treffen sie dort an? Zunächst mal Vers 4. Vers 4 beschreibt das Ausmaß der Verdorbenheit. Das treffen die Engel dort an. Das Ausmaß der Verdorbenheit. Da steht, die Männer von Sodom, und jetzt kommt's, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, oder? Ihr hört es von meiner Betonung her, hier ist eine ganze Gesellschaft tatsächlich verdorben. Ne? Jung und alt, ganze Volk aus allen Enden. Das zeigt uns das Ausmaß, was da eigentlich abgeht in dieser Stadt. Vers 5 beschreibt uns die Tiefe der Verdorbenheit. Da steht, und die riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Was ist das, über sie hermachen? Ne? Man, jetzt, wenn neue Bürger in eine Stadt kommen, wir kennen das aus dem Ort, wo wir vorher gelebt haben, wenn neue Leute kamen, wenn Touristen kamen, dann gab es Touristenabende, waren so Willkommenstage oder sowas, so, hat sich vorgestellt, ist es das, was sie vorhaben mit den Gästen hier? Wir wollen einander kennenlernen? Nein, wir wollen uns über sie hermachen. Es geht hier und jetzt nicht einfach darum, wir wollen uns jetzt hier an denen bedienen. Es geht also hier nicht um verweigerte Gastfreundschaft. Es geht auch nicht nur um homosexuelle Verwirrung. Und es geht auch nicht einfach nur darum, ja, hier will nur die eine Partei und die andere Partei ist nicht einverstanden mit diesem Gewaltakt. Und es geht auch nicht einfach nur um Gruppenvergewaltigung, sondern was wir hier haben, ist tatsächlich eine homosexuelle Massenvergewaltigung, die geplant ist. Und wo wir heute noch alle aufschreien würden, wenn das geschieht. Kurz, an Verwirrung und Verirrung und Grausamkeit ist hier kaum noch was zu überbieten. Und dann Vers 11. Also wir haben Ausmaß der Verdorbenheit, wir haben Tiefe der Verdorbenheit und Vers 11 beschreibt uns sogar die Verstrickung in der Verdorbenheit. Ja, die Engel müssen eingreifen, retten den Lot gerade noch so. Wie machen sie das? Indem sie die Menge vor der Haustür mit Blindheit schlagen, sodass sie müde werden, die Tür zu suchen. Hör mal, die Männer in Sodom, die erleben ein Stück weit einen Vorgeschmack des Gerichts, nämlich die werden mit Blindheit geschlagen. Aber was machen sie? Sie machen unbeirrt weiter, sie suchen immer noch die Tür. Ja? Warnungen werden in den Wind geschlagen. Ne? Probleme wie Blindheit werden nicht mit der Verdorbenheit in Verbindung gebracht hier. Ne? Hätte ihr fragen können, okay, wir sind jetzt blind, wir hören auf. Nein, wir machen weiter. Und spätestens nach diesem Feststellen der Verdorbenheit, nach dem Ausmaß, nach der Tiefe, und auch nach der Verstrickung dieser Verdorbenheit steht in Vers 13 für die Engel fest, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Die Engel haben genug gesehen in ihrer Studie, ist dieser Ort eigentlich noch zu retten? Wie sollten wir als Kinder Gottes damit umgehen, wenn Gott Gericht über andere Menschen ausübt? Was ist die Botschaft dieses Kapitels für uns? Wir erinnern uns, es ist ja eine Botschaft an Abraham. Ja? Sollten wir Schadenfreude haben, so nach dem Motto, die haben es doch verdient in Sodom und Gomorra? Wohl kaum. Und wir sollten es auch nicht relativieren, so nach dem Motto, gut, dass es bei uns nicht so schlimm ist. Was ich ganz interessant fand, ich habe gelesen, dass Leute sich Katastrophenfilme angucken mit dem Ziel, sich trösten zu lassen. Klingt jetzt ein bisschen speziell, oder? Weil eigentlich sagst du, ich gucke mir doch keinen Horrorfilm an, um mich zu trösten. Aber das Interessante ist, was ich gelesen habe, ist, was macht einen Katastrophenfilm so attraktiv? Das ist die Länge dieses Films. Ja, ein Film dauert normalerweise 1,5 Stunden, wenn er Überlänge hat, 2, wenn es ganz schlimm kommt, 3 Stunden. Und wisst ihr was? Innerhalb dieser 3 Stunden, ja, ist die Katastrophe erklärt, aber auch überwunden. Und du gehst nach Hause und sagst, ja, so schlimm ist es bei uns auch glücklicherweise nicht. Das heißt, gewissermaßen erlebst du den Trost, nämlich, ja, es ist schlimm, aber weißt du was, bei uns ist es nicht so schlimm. Aber das Neue Testament behandelt die Katastrophe hier in Sodom und Gomorra nicht so. Nicht so wie einen Film, der irgendwann zu Ende ist, sondern eigentlich macht das Neue Testament was ganz anderes. Sie sagt eigentlich, Sodom und Gomorra, 1. Mose Kapitel 19, das ist nur ein Trailer. Das ist nur eine Vorschau von etwas, was noch viel größer sein wird. Wir haben es vorher gelesen in Lukas Kapitel 17. Da haben wir gelesen, damals zur Notzeit, da haben sie gegessen, haben sie getrunken, da haben sie es alle, die haben es relativiert, das war alles gar kein Problem, ne? Die haben es gar nicht gemerkt. Und Jesus sagt, und genauso wird es sein, wenn der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Es kommt sogar noch schlimmer als das Gericht bei Sodom und Gomorra. Und 1. Mose Kapitel 19 erinnert uns zusammen mit Lukas Kapitel 17, wir sollten uns nicht blenden lassen von der Gesellschaft. Und vielleicht geht es auch in unseren Tagen so zu, sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Alles gut, ja? Alles Dinge, worüber wir uns auch Gedanken machen, gerade wenn die Frühlingssaison wieder anfängt, oder? Lidl in den Prospekten, die ganzen Gartengeräte. Ja? Wir pflanzen, wir bauen, es geht alles weiter. Aber was wir vergessen ist, eine Gesellschaft, die Gott vergessen hat, der erwartet tatsächlich, diese Gesellschaft wartet eigentlich auf das Gericht Gottes. Und wir können auch in unserer heutigen Zeit uns die Fragen stellen, erleben wir nicht auch ein Stück weit das Ausmaß der Verdorbenheit? Zum Beispiel dann, wenn Umfragen offenbaren, dass biblische Werte wirklich gar keine Rolle mehr spielen, dass in Fragen von Sexualität oder Ehe christliche Positionen aber sowas von in der Minderheit sind. Erleben wir nicht auch heute die Tiefe der Verdorbenheit, zum Beispiel dann, wenn wir Gesetze verabschieden oder vielleicht im Begriff stehen, Gesetze zu verabschieden, wo Schlechtes gut genannt wird. Wir denken da zum Beispiel an die Frage, die gerade aktuell diskutiert wird, wo über das Recht auf Abtreibung nachgedacht wird in Deutschland. Und erleben wir nicht ein Stück weit die Verstrickung der Verdorbenheit, zum Beispiel dann, wenn wir als Gesellschaft gar nicht mehr merken, dass eigentlich wir schon die Folgen unserer Verdorbenheit erleben, aber wir schreiben diese Folgen aber irgendwie anderen Dingen zu. Ich habe jetzt vor kurzem noch gehört, dass gerade in Hessen hier bei uns die Zahl der Geschlechtskrankheiten seit Jahren steigend ist. Wie will man dagegen kämpfen? Aufklären müssen wir. Wir müssen aufklären. Das ist die Lösung. Also erleben wir nicht Stück weit auch die Gleichgültigkeit, ähnlich wie zu Tagen Lots, trotz der Verdorbenheit, so nach dem Motto, einfach weitermachen, keine Panik auf der Titanic. Und die Frage ist, rechnen wir eigentlich noch mit einer Katastrophe, mit einem Weltgericht oder schwimmen wir mit in dieser Unbekümmertheit der Gesellschaft? Und deshalb ist die Geschichte hier in 1. Mose Kapitel 19 eine wichtige Lektion für uns, nämlich nehmen wir das eigentlich noch wahr, die Verdorbenheit der Gesellschaft? Ja, Gottes Zorn und Gericht, er hat diese Katastrophe angeordnet und wir sagen vielleicht, na, das ist so ein bisschen so die negative Seite, das können wir schwer verteidigen, oder? Dass Gott so Gericht übt. Wir haben doch lieber einen liebenden und einen gnädigen Gott. Ja, wir sprechen von dem Evangelium häufig von der guten Nachricht. Aber ich sage immer, wenn etwas gut sein muss, dann muss es vorher etwas geben, was schlecht ist. Und das gute Evangelium beginnt tatsächlich zunächst mit einer schlechten Botschaft, nämlich Gott ist heilig. Also, dass Gott heilig ist, ist noch nicht die schlechte Botschaft, sondern Gott ist heilig und wir sind es nicht. Das ist die schlechte Botschaft. Wir kommen an Gottes Heiligkeit nicht dran. Wir sind total verdorben. Und das ist die negative Botschaft, die wir aber hören müssen, bevor das Evangelium tatsächlich eine gute Nachricht für uns wird. Nämlich dann verstehen wir, wovon wir gerettet werden müssen. Und die gute Nachricht ist, dass nicht wir selbst uns retten, sondern dass es jemanden gibt, der uns rettet. Es ist Jesus Christus, der vollkommen war, der nicht verdorben war, absolut nicht verdorben war. Und das Leben von Jesus Christus gilt anstelle von unserem Leben. Gottes Zorn am Kreuz wird Gottes Zorn dadurch gestillt, dass Jesus Christus, der sündlose Mensch, für uns stellvertretend stirbt. Und genau das finden wir in der Geschichte von Sodom und Gomorra. Es ist nämlich nicht nur eine Geschichte des Gerichts, sondern auch eine Geschichte der Errettung. Nachdem nämlich Gott Feuer und Schwefel auf die Erde hat regnen lassen, gibt es einen kleinen Einschub in der Geschichte, nämlich die Verse 27 bis 29. Nämlich Gott, und da steht es, Vers 29, und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham. Gott gedachte an sein Versprechen, an sein Gespräch mit Abraham. Und warum? Oder was ist die Folge davon, dass Gott an dieses Gespräch dachte? nämlich, dass Gott den Lot rettete. Das ist ein Ergebnis, oder das ist ein Ergebnis von dem, dass Gott an Abrahams Gespräch dachte. Gott handelt in diesem ganzen Gericht gnädig an Lot. Es ist Lot, der hier gerettet wird. Und man könnte vielleicht sogar zu Beginn des Kapitels den Eindruck bekommen, dass Lot irgendwie die Errettung auch verdient habe. Ja, er begrüßt am Anfang die Engel ganz ehrfürchtig, stand auf, ging ihnen entgegen, Vers 1, verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt. Und seine Gastfreundschaft, das Essen, das er anbietet, das ähnelt tatsächlich dem Angebot der Gastfreundschaft, die Abraham gezeigt hatte in Kapitel 18. Ja, das Essen fällt zwar nicht ganz so üppig aus, mag aber der späten Stunde geschuldet sein, aber ich würde sagen, Lot rollt tatsächlich den roten Teppich so weit wie möglich aus. Und er besteht sogar darauf, dass diese Männer nicht im Freien übernachten, weil er doch irgendwo kennt die Bosheit der Stadt. Das geht nicht gut, wenn sie da draußen übernachten. Ja, Lot ist gastfreundlich. Aber ich würde sagen, das ist nicht das ganze Bild, das uns von Lot gezeigt wird. Wenn Lot für eine Sache steht, dann steht er für Kompromissbereitschaft. Und so lautet mein zweiter Punkt in dieser Predigt. Wir tun uns mit dem Gericht Gottes schwer. Warum? Zweiter Punkt. Weil wir unsere eigene Kompromissbereitschaft übersehen. Weil Lots Entwicklungsgeschichte bis zu diesem Kapitel lässt sich leicht darstellen. Wir lernen Lot zunächst kennen in Kapitel 12. In Kapitel 12, Vers 4 ist es eigentlich ein ganz vorbildlicher Lot, weil Lot macht sich zusammen mit Abraham auf die lange Reise in das verheißene Land. Also Lot hält sich hier in Kapitel 12 noch an den Verheißungsträger Abraham. Dann haben wir Kapitel 13, 1. Mose Kapitel 13, die Verse 10 bis 13. Der Lot muss sich von Abraham trennen, weil einfach der Besitz zu groß geworden ist von den beiden. Und dann lesen wir über Lot. Lot schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Er ist in die Nähe von Sodom gezogen. Dann ein Kapitel weiter, Kapitel 14, Vers 12 steht in einem Nebensatz, Lot wohnte in Sodom. Lot wohnte schon in der Stadt, ein bisschen weitergezogen. Und wird zusammen mit den Einwohnern der Stadt entführt und muss von Abraham dann gerettet werden. Und jetzt zu Beginn von 1. Mose Kapitel 19 lesen wir, Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Oder er sitzt im Tor von Sodom. Man kann sagen, Lot ist endgültig in der Stadt Sodom angekommen. Er ist ein wichtiger Player in der Stadt, denn im Tor der Stadt, da wurden die Geschäfte gemacht, da wurden die Urteile gesprochen. Lot war wer in Sodom? Aber diesen Aufstieg scheint der Lot nicht ohne Kompromisse gemacht zu haben. Und was ist das Problematische an Lots Kompromissbereitschaft? Und das wird uns auf mehrere Weisen deutlich gemacht. Das erste ist, die Kompromisse bei Lot, die gibt es nicht ohne einen Preis. Ja, wir lernen da einen Lot kennen, der stellt sich schützend vor seine Gäste, als der Mob sich über sie hermachen möchte. Aber zu welchem Preis? Schaut mal, wie versucht Lot die lüsterne Meute in Vers 7 und 8 zu bändigen? Was sagt er? Er sagt, ach meine Brüder, versündigt euch doch nicht, lasst davon ab. Ja, aber er hat einen Gegenvorschlag, er sagt, hier sind meine Töchter, nehmt doch lieber die. Was für ein Vater, oder? Er will seine Töchter für seine Gäste opfern? Da ist die Gastfreundschaft nicht mehr zu loben, oder? Sollte er nicht das kleinere Übel wählen? Nein, er selbst hatte sich mit all seiner Kompromissbereitschaft nämlich genau in diese Entscheidung gebracht. Er ist Teil der Gesellschaft von Sodom geworden und das hat ihn in solch eine Lage gebracht. Ja, Gäste oder Töchter, wen opfere ich jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, ob wir das manchmal kennen. Ja, dass wir manchmal lieber schweigen, zum Beispiel in der Nachbarschaft oder auch unter den Arbeits- oder den Schulkollegen, um nicht als Außenseiter zu gelten. Und irgendwann merken wir, dass wir uns da schon so weit reingeritten haben, dass es schwer wird, überhaupt noch etwas zu sagen. Oder ich muss sagen, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, interessant, irgendwie fange ich an, Sünden zu kategorisieren und manche Sünden für weniger schlimm zu halten als andere. Ja, wenn ich einen Film angucke, da wird dann Ehebruch begangen, aber immerhin, es war ja keine Homosexualität im Spiel, es geht ja nur um Ehebruch. wo wir anfangen, Sünden plötzlich zu kategorisieren. Glücklicherweise geht die Menge, die böse Menge, nicht auf Lots Alternativvorschlag ein. Warum eigentlich nicht? Zweiter Punkt, warum Kompromisse uns nicht, warum Kompromisse bei Lot das Problem sind. Nämlich, Kompromisse machen keine Partei glücklich. Ja, wir haben gesehen in Vers 7, wie Lot die Bevölkerung anspricht. Was sagt er? Ach, meine Brüder, sagt er. Und während Lot sich als Bruder bezeichnet und sie als Brüder ansieht, akzeptieren die Männer von Sodom das absolut nicht. Und sie antworten eindeutig in Vers 9, sie aber sprachen, mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben. Ne? Lot möchte gern ihr Bruder sein, aber die sagen, das akzeptieren wir nicht, wenn du nicht mitmachst bei uns. Entweder gehörst du ganz zu uns oder gar nicht. Egal, wie viele Jahre du schon vorher versucht hast, Teil unserer Gesellschaft zu sein. Aber wenn du hier nicht mitmachst, hast du noch nie zu uns gehört. Du bist interessanterweise immer noch ein Fremdling. Ne? Wir kennen das in manchen Dörfern, da kann man 20 Jahre lang, man kann in der zweiten Generation schon im Ort wohnen, man gehört immer noch nicht dazu. Lot gehört für sie immer noch nicht dazu, weil er nicht mitmacht. Und egal, wie lange er es vielleicht schon versucht hat. Genauso wie Gott ganze Loyalität von Lot möchte, möchten Sodoms Bürger auch die ganze Loyalität von Lot haben. Und sie machen ihm klar, Lot, doppelte Staatsbürgerschaft, das gibt es vielleicht in Deutschland bald, aber nicht bei uns zum Sodom. Da machen wir nicht mit. Der dritte Punkt, warum Kompromissbereitschaft das Problematische bei Lot war, Kompromisse schmälern das Überzeugungsvermögen. Schau mal, die Engel versuchen zu retten, was sich retten lassen lässt. Und die suchen nach Menschen, die irgendwie mit Lot zu tun haben. Hast du noch irgendwelche Bekannten? Hast du irgendwelche Verwandten noch da? Und hier merken wir, dass Lots Kompromissbereitschaft die ganze Zeit in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass er nicht mehr überzeugen kann. Ja, seine zukünftigen Schwiegersöhne, die können diesen Lot nicht ernst nehmen. Sie lachen über ihn, wie einer, der Scherze macht. Warum nicht? Und die fragen, bisher warst du doch immer anders unterwegs. Was ist plötzlich los mit dir? Du kannst uns nicht mehr überzeugen. Und wir wollen ja manchmal Kompromisse machen, Teil der Gesellschaft sein. Warum? Weil wir die Hoffnung haben, vielleicht kommt ja jemand dann doch zum Glauben und findet uns dann doch noch irgendwie attraktiv, dann sind wir vielleicht doch noch relevant. Aber die Frage ist, zu welchen Kosten? Vielleicht auf Kosten des Überzeugungsvermögens? Genau dafür steht Lot. Und das ist das Problematische bei Lot. Seine Kompromissbereitschaft. Und bei all diesen Kompromissen stellt sich doch die Frage, ist es Lot eigentlich wert, gerettet zu werden? Ich weiß nicht, wenn wir Richter wären, würden wir nicht sagen, Lot mit der ganzen Gesellschaft von Sodom und Gomorra einfach mit vernichten. Die Frage, ob Lot es wert ist, gerettet zu werden, lassen wir mal so stehen und fragen mal, wollte Lot eigentlich gerettet werden? Habt ihr es auch gesehen, was da steht? Vers 16, die Engel reden Klartext mit Lot, jetzt oder nie, es wird immer enger, wenn du jetzt nicht gehst, wirst du auch sterben. Vers 16, als er aber noch zögerte, fragen wir uns, was ist denn mit dem Lot los? Da ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Irgendwie hat es den Anschein, dass Gott und seine Engel sich nicht um den freien Willen vom Lot kümmern. Ist denen ziemlich egal, ne? Lot zögert irgendwie noch. Er scheint keine Kraft mehr zur Flucht zu haben. Will sich vielleicht gar nicht retten lassen, so ungefähr. Aber Gott greift ein. Also der Bericht erweckt uns den Eindruck, dass Lot nicht nur rettungswürdig ist, er scheint auch irgendwie gar nicht so richtig zu wollen, aber Gott ist es, der rettet. Es ist Gottes gnädiges Angreifen. Ja, Lot war es nicht wert, gerettet zu werden, aber deshalb sollte uns Lots Errettung umso mehr überraschen. Sehen wir hier, dass die Gnade an Lot eigentlich sogar noch größer ist, weil das Gericht eigentlich so heftig war? Lot hätte eigentlich genauso umkommen müssen. Und Gottes große Gnade an Lot wird gerade sichtbar in diesem Gericht. Jetzt möchte ich persönlich werden. Vielleicht erkennst du dich in Lot wieder. Nicht in der Gesellschaft von Sodom. Vielleicht erkennst du dich im Lot wieder. Und sagst, ich merke, wie die Werte der Gesellschaft immer mehr zu meinen Werten werden. Wie der Leistungsdruck mich prägt. Ja, oder der Materialismus, all die Dinge haben zu müssen, die die anderen um mich herum auch haben. Oder dass mich Unterhaltung ziemlich stark prägt. Und vielleicht hast du auch schon dafür einen großen Preis bezahlt. Vielleicht hast du dich in Situationen gebracht, ähnlich wie Lot. Du denkst, aus der Nummer komme ich irgendwie nicht mehr raus. Ich habe nur noch schlechte Optionen. Und vielleicht ekelt dich sogar deine eigene Kompromissbereitschaft an. Und vielleicht fragst du dich dann, bin ich eigentlich wirklich gerettet? Kann Gott jemanden wie mich eigentlich retten, wie Lot? Ich bin es nicht wert, Christ genannt zu werden. Und es stimmt. Es stimmt, wir waren und wir sind es nicht wert, gerettet zu werden. Und wir haben am Freitag in der Bibelstunde bei uns den Vers nochmal gelesen, Römer Kapitel 5, Vers 8. Nein, wir waren es nicht wert. Gott hat seine Liebe zu uns bewiesen, wann, als wir noch Sünder waren. Und wir könnten uns vielleicht fragen, wenn wir nur das Alte Testament hätten und dann, was ist mit dem Lot? Ist Lot eigentlich jetzt ein Gerechter? Ist er jetzt eigentlich okay oder ist er nicht okay? Und ich muss sagen, das Alte Testament lässt uns tatsächlich diese Frage einfach mal unbeantwortet. Wir wissen es nicht. Was ist eigentlich mit diesem Lot? Aber dann kommen wir ins Neue Testament. Und im Neuen Testament lesen wir in 2. Petrus Kapitel 2, die Verse 7 bis 9. Und die überraschen. 2. Petrus 2, die Verse 7 bis 9. Und da spricht Petrus und sagt, während Gott den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Seid ihr auch so überrascht hier? Dreimal wird Lot als gerecht bezeichnet. Wir fragen uns echt jetzt, Lot und gerecht? Also wenn wir Kapitel 19 im Alten Testament uns angucken. Irgendwie nicht, oder? Wo ist da der Glaube zu erkennen? Sehe doch nur Kompromisse. Ja, aber hier steht in 2. Petrus, er quälte seine gerechte Seele. Und wenn du dich in Lot wiedererkennst, in all deiner Kompromissbereitschaft, dann darf ich dir mit dieser Geschichte von Lot sagen, Gottes große Gnade ist gerade für große Sünder da und für kleine Gläubige. Deine Sünden halten dich nicht von Gottes Gnade ab. Gott begegnet dir gerade in seiner Gnade. Er konfrontiert dich heute mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht, dass nicht du dich selbst rettest, sondern dass in Christus Jesus alles getan ist, was du brauchst. Und eigentlich wäre das eine spannende Stelle, um hier aufzuhören, weil jeder Katastrophenfilm würde hier aufhören. Und würde sagen, wir haben ein paar Überlebende, ist doch alles gut, oder? Jetzt kann das Leben weitergehen. Aber interessanterweise hört 1. Mose Kapitel 19 nicht an dieser Stelle auf und durchbricht das typische Schema von einem Katastrophenfilm. Nämlich die Geschichte entwickelt sich nämlich weiter. Lot ist gerettet worden, aber irgendwie lässt uns das so ein bisschen Fragen zurück. Ja, die Geschichte geht weiter und wir sollten uns eigentlich fragen, Lot hat ja gewissermaßen eine Nahtoderfahrung gehabt. Ja, es gibt ja gewissermaßen so ein, manche haben ja so ein, wenn die das mal erlebt haben, dann das Leben ändert sich von Grund auf, weil ich habe erlebt, dass es ja vorbei sein könnte. Lot war eigentlich genau in so einer Situation. Man könnte sagen, sein Leben müsste jetzt völlig anders sein. Aber irgendwie ist dieser Lot interessant. Und das ist jetzt mein dritter Punkt. Mein letzter Punkt, nämlich wir hadern manchmal mit Gottes Gericht, drittens, weil wir der göttlichen Führung misstrauen. Die Rettungsmission bei Lot war ja erfolgreich. Ja, die Engel haben den Lot entlassen, als er aus der Stadt war, die Stadttore hinter sich gelassen hat und geben noch die letzten Anweisungen mit, rette dich ins Bergland. Schau mal, Gott hatte sich bisher als vertrauenswürdig erwiesen bei Lot. Ne? Er hat ihn gerettet, obwohl er vielleicht gar nicht so sehr wollte. Aber das Spannende ist, was Lot dann macht. Lot fängt in Vers 18 an, mit seinem Erretter, mit den Engeln zu diskutieren. Aber Lot sprach zu ihnen. Ach nein, mein Herr. Das hört sich doch spannend an, oder? Er nennt Gott Herr. Wer ist Herr, wenn jemand was zu sagen hat über mein Leben, oder? Er sagt Gott Herr, nein. Das ist doch Widerspruch in diesen zwei Wörtern schon, in diesem einen Satz. Nein, Herr. Wer ist jetzt der Herr? Ist es Lot oder ist es Gott durch die Engel? Und Lot erkennt ja auch sogar an und sagt, Gott, du bist in meinem vergangenen Leben ja auch barmherzig zu mir gewesen. Aber was er nicht, also er sieht ein, Gott ist in der Vergangenheit gnädig zu ihm gewesen. Aber was Lot nicht macht, er traut Gott nicht zu, dass Gott auch in Zukunft für ihn sorgen wird. Und macht dann in Vers 20 einen Gegenvorschlag. Schaut mal die Stadt dort. Ach, ist sie nicht klein, ne? Also wie unsere Kinder manchmal mit uns diskutieren. Oder ach, komm, darf ich bitte. Die anderen Eltern erlauben auch, oder? So kommt das hier so ein bisschen vor. Irgendwie will er nicht so recht. Er versucht, seinen Retter zu überreden und argumentiert mit der Kleinigkeit des Ortes. Also was für ein Argument, oder? Er hatte sich so sehr an das Stadtleben gewöhnt. Musste der jetzt unbedingt in der Stadt leben und nicht mehr auf dem Berg? Ich weiß es auch nicht, genau. Auf jeden Fall, es scheint so, als sei für Lot Gott zwar für die Errettung gut genug gewesen, zumindest erkennt er im Nachgang an, dass Gott ihn gerettet hat. Also Gott ist gut für die Rettung, ja, aber danach möchte ich das Leben doch gerne wieder selbst in die Hand nehmen und sagen, wo es lang geht. Es scheint irgendwie leichter gewesen zu sein, Lot aus Sodom herauszubekommen, als Sodom aus Lot herauszubekommen. Das wäre ein bisschen schwieriger. Irgendwie steckte noch sehr viel Sodom in Lot drin. Aber schaut mal, Gott geht auch auf diesen Vorschlag von Lot ein. Auch wenn es scheint, dass Gott nur gut genug ist als Eintrittskarte in den Himmel. Und Gott ist sogar so gnädig, dass er nicht nur Lot verschont, sondern sogar die Stadt, die hätte eigentlich auch vernichtet werden sollen, wird auch verschont. Aber interessanterweise bleibt der Lot nicht lange in dieser Stadt. In Vers 30 lesen wir, dass Lot ging von Zoar hinauf und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland, denn er fürchtete sich in Zoar zu bleiben und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Irgendwie scheint dieser Lot ein Mensch zu sein, der von Ängsten geplagt ist, der das Leben nicht mehr auf die Kette kriegt. Wir wissen nicht genau, warum er sich fürchtete, wovor er genau Angst hatte. Hat er vielleicht doch Angst gehabt, dass Gott die Stadt doch noch vernichten wird? Merkt er, dass Gott vielleicht doch recht hatte, ins Bergland zu gehen? Wir wissen es nicht. Aber irgendwie scheint er ein seelisches Wrack zu sein. Er konnte irgendwie keinem mehr trauen. Dieser Mann, Lot, der sich immer nach Wohlstand und Sicherheit sehnt, ja, seit Kapitel 13, der endet wie? Ohne Sicherheiten, arm in einer Höhle. Und, das Heftige ist noch, der sich immer so nach Sicherheit sehnte, einer, der scheint nicht mehr Kontrolle über seinen eigenen Körper zu haben. Und jetzt kommt er jetzt zu dieser einen Geschichte, die eigentlich sogar zu zwei Geschichten, nämlich zu einem Inzestfall oder zwei Inzestfällen hier, wo die Töchter ihren Vater verführen. Eigentlich eine brutale Geschichte, oder? In der Bibel. Und wir können vielleicht zur Notsverteidigung einwenden, dass er es nicht merkte. Steht ja mehrmals da. Er stand auf, schlief ein, hat nie was gemerkt. Aber wisst ihr, die Ironie der Geschichte ist, wisst ihr, was der Lot gemacht hatte? Er hat dieser Beute in Sodom was angeboten? Hier bitte, ihr dürft euch an meinen Töchtern vergehen, hat er eigentlich gesagt. Und wisst ihr was? Er wird eigentlich zu unwissend, wird er zu diesem Täter gemacht an seinen Töchtern. Das ist eigentlich die Ironie in dieser Geschichte, was hier gerade geschieht. Man kann sagen, das Leben endet hier eigentlich von Lot total ruiniert. Und Lots Trunkenheit macht ihn nicht nur vergesslich, sondern bringt ihn tatsächlich in Vergessenheit. Nach dieser Begebenheit wird Lot im Alten Testament nicht mehr erwähnt. Und wir lesen dann, aus diesen Inzestfällen sind dann Kinder entstanden, nämlich Moab und Ben-Ami. Und das ist jetzt spannend, wenn wir in der Bibel weiterlesen. Moab, das ist ein Brudervolk von Israel. Und Israel hat genau unter diesem Brudervolk Moab echt zu leiden gehabt. Ja, wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte hier mit dem Biliam und so. Das sind ganz, ganz traurige Geschichten. Die Moabiter waren bekannt für die sexuelle Verführung. Und jetzt fragen wir uns, warum lässt Gott das zu? Lot bittet, lass mich doch hier abweichen von dem eigentlichen Plan. Und Gott sagt, ist okay, ich habe dich in dieser Sache erhört. Und wie endet das? Eigentlich in einem Desaster endet das. Und wir können sagen, wie traurig ist das denn eigentlich? Und jetzt auch wieder möchte ich mal persönlich werden. Vielleicht hältst du dir vor und fragst dich, wenn Gott gewusst hätte, dass ich nach meiner Entscheidung, Christ zu werden, so halbherzig, so kompromissbereit wäre, am besten hätte er mich vielleicht gar nicht gerettet, wenn er das wüsste. Aber wisst ihr, was ich euch sagen darf? Gott hat das gewusst. Gott hat das alles gewusst. Gott weiß auch, was all aus deiner Kompromissbereitschaft entstehen wird. Ja, die Geschichte von Lot endet hier, aber nicht die Geschichte Gottes. Und eigentlich auch nicht die Geschichte Gottes mit Lot. Weil, es wird zwar erwähnt, Moab ist ein Kind aus dieser Inzestbeziehung. Aber wisst ihr was? Israel und Moab, das sind ja diese zwei Völker, die einander gegenüberstehen. Und wir könnten sagen, das eine ist der Auserwählte, die auserwählte Linie, die andere ist die nicht auserwählte Linie. Aber das Spannende ist, diese Stammbäume, wenn man die weitergehen würde und wir kommen ins Neue Testament und lesen zu Beginn von Kapitel oder vom Buch Matthäus und stellen fest, der Stammbaum von Jesus integriert genau die Linie von Moab in Abrahams Linie, in der Person von Ruth. Sie ist nämlich eine Moabiterin. Das heißt, die Geschichte von Lot geht eigentlich hier nicht zu Ende. Sie geht weiter. Und die größte Ermutigung dieser Geschichte ist eigentlich, selbst wenn wir auch nach unserer Entscheidung für Christus immer noch halbherzig waren, wissen wir, Gottes Geschichte mit uns ist lange noch nicht zu Ende. Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Und diese Geschichte schreibt er weiter. Und das ist auch der Trost in dieser Geschichte. Und trotzdem bleibt, auch wenn das eine ermutigende Geschichte ist, bleibt ein warnender Aspekt. Nämlich, das Leben von Lot ist in diesem Sinne kein vorbildliches Leben. Und das Leben von Lot erinnert uns eigentlich an die Beschreibung, die Paulus macht im 1. Korinther Kapitel 3, Verse 12 bis 15. Und da fragt Paulus, wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Mir geht es nicht darum heute, dass du an deiner Errettung zweifelst. Nein, du darfst wissen, dass Gott in Christus alles getan hat, damit du ewig lebst. Aber wenn du wie Lot von Furcht geplagt bist, von Angst, an deiner Sicherheit zweifelst, dann erinnert dich diese Geschichte daran, dass Gott es wert ist, dass du ihm die Führung in deinem Leben anvertraust. Die Frage ist, was für ein Gläubiger willst du sein? Was für ein Gläubiger willst du sein? Das ist die Frage in dieser Geschichte. Willst du in den Himmel eingehen, so nach dem Motto, gerade noch gerettet, oder mit einem dankbaren Zurückschauen auf ein erfülltes Leben? Das ist die Frage. Amen.